SRF3 Fokus.
Montagabend, schönen guten Abend am Mikrofon, Mona Fitsch. Wenn ihr heute schon durch den Tag durch die RS3 gehört habt, dann sind ihr schon auf dem Laufenden. Die RS3 Wirtschaftswoche hat heute angefangen. In dieser Woche, wo das Swiss Economic Forum zu Thun stattfindet, geben wir der Schweizer Wirtschaft einen Namen, ein Gesicht, eine Stimme und natürlich auch eine Meinung. Wir stellen Unternehmen vor und Unternehmer oder eben Unternehmerinnen und schauen, wie sie in den Krisenzeiten arbeiten. Und der Name von heute Abend, Gast im Fokus, ist Franziska Tschudi. Sie ist eine der erfolgreichen Wirtschaftsfiguren von der Schweiz, allerdings eine, die man in der breiten Öffentlichkeit wahrscheinlich noch nicht so kennt, weil sie nämlich einfach weniger Schlagzeilen macht als zum Beispiel die oberste Etage von unseren Grossbanken. Und ihre Firma auch nicht so eine grosse Schweizer Marke ist wie jetzt Migros, SBB oder Swatch. Franziska Tschudi, herzlich willkommen. Sie sind Chefin von der Vico, Hauptsitz in Rapperswil. Ich muss Sie gerade so geradeaus fragen, können Sie uns kurz sagen, für was steht Vico, was machen Sie genau?
Vico ist ein weltweit tätiges Unternehmen. Wir sind aktiv in zwei Bereichen. Hochspannungsisolation, also ein Zulieferprodukt in die Herstellung von Transformatoren. Und auf der anderen Seite Kunststofftechnik. Dort sind wir Zulieferer von Kunststoffkomponenten, vor allem in der Automobilindustrie, aber auch in der Medizinaltechnik.
Von der Grösse her, Sie haben 4'000 Mitarbeiter, also Sie, in der Schweiz gelten Sie nicht mehr als KMU, sondern schon als grösseres Unternehmen. Wie ist es jetzt so im Vergleich mit Industrieunternehmen? Sind Sie dort bei den Grossen dabei? Oder?
Ja, kommt auf alles, wie man es anschaut. Weltweit gesehen sind wir natürlich klein, aber in der Schweiz haben wir gewisse Präsenz, das ist richtig. Ich glaube, wir sind immer noch ein mittelgrosses Unternehmen und unsere einzelnen Teilunternehmen, unsere Gruppe, sind auch als KMUs dort, wo sie überall auf der Welt stehen. Und das zeichnet uns aus, wie froh sind wir kein grosses Unternehmen.
Warum?
Ich habe gerne persönlichen Kontakt zu den Leuten und ich glaube, wir arbeiten auch so mit möglichst wenig Führungshierarchien, möglichst direkt mit den Leuten, die Leistungen bringen, mit unseren Mitarbeitenden. Und das ist sicher auch nur möglich, weil wir eben noch nicht so wahnsinnig gross sind.
Sie sagen, noch nicht so wahnsinnig gross sind. Jetzt hört man ja immer, dass eigentlich das wichtigste Ziel von einem Unternehmen ist ja Wachstum. Man will immer grösser werden. Ist das schon ein erstes Statement, wo Sie sagen, nein, Wachstum ist für mich nicht prioritär?
Ja gut, ein Unternehmen muss wachsen, um seine Leistungen zu bringen. Es muss Geld verdienen und wenn es gute Produkte auf den Markt bringt, dann hat so hoffentlich mehr und mehr Möglichkeiten eben zu wachsen. Aber Wachstum für mich ist kein Ziel. Nein, für mich ist eine solide Finanzierung oder eine solide finanzielle Basis anzubringen. Das ist für mich wichtig. Wir müssen anständig Geld verdienen, nicht maximal, aber so, dass wir weiterhin unsere Arbeitsplätze erhalten können. Und ja, man kommt das bieten, was er gerne hat. Und da müssen wir vorinvestieren immer in unsere Technologieprodukte. Wir entwickeln ja auch und für das brauchen wir Geld. Das heisst, wir müssen immer in gewissem Mass wachsen. Mhm. Ich würde noch sagen, Wachstum ist einfach ein Lebensprinzip. Ich glaube, alles in der Welt, die nicht mehr wächst, stirbt irgendwann mal.
Also es langt nicht, dass man so die Vorstellung, dass man einfach keinen Verlust macht, also dass man immer so ein bisschen gleich viel Gewinn macht, das allein langt nicht, sondern es muss der Umsatz, der muss auch immer wieder zunehmen.
Mal, ich könnte mir vorstellen, dass man einfach auf dem gleichen Level bleibt, wenn man vielleicht irgendein anderes Geschäft betreibt. Aber wir betreiben ja ein Geschäft, wo unsere Kunden auch wachsen. Zum Beispiel Transformatoren herstellen. Nehmen wir ein Haus Siemens, wo Transformatoren herstellt. Die wollen dort auch immer grösser werden. Und die erwarten von uns als wichtigem Zulieferer, dass wir natürlich dem Wachstum auch etwas bieten können. Das heisst, wir müssen mit ihnen mitwachsen. Genau gleich vielleicht auf der Ebene vor Medizinaltechnik, wenn Roche uns als Entwickler und als Hersteller von einem Produkt gut findet, dann wollen die uns bei einem weiteren, hoffentlich bei einem nächsten Projekt auch wieder dabei haben. Das heisst, wir müssen auch mitwachsen. Also wachsen ist einfach ein Selbstzweck, sondern das, was uns vom Markt her angeboten wird.
Jetzt haben sie letzte Woche ihre Zahlen für das Jahr 2008 präsentiert. Umsatz plus 3% gesteigert auf 733 Millionen. 2007 sind es noch plus 13% Umsatz gewesen. Franziska Giudi, die Interpretation von diesen Zahlen überlasse ich Ihnen jetzt gerade selber. Plus 3% im letzten Jahr. Ist das schlecht oder ist das gut?
Das ist einfach gesagt nicht besonders gut. Es gibt Unternehmen, die mehr wachsen. 3%, das ist ein bisschen ein Wachstum. Wenn man aber sieht, was letztes Jahr passiert ist, dann ist es sehr gut. Denn letztes Jahr ist in gewissen Bereichen, vor allem im Bereich von der Automobilzulieferung, hat es ab dem Oktober einen richtigen Cut gegeben. Also wir sind dort wie auf einem Rutschbahn einfach zack den Berg ab und haben sehr viel Wachstum dort verloren. Das ist sicher ein Grund, dass wir nicht mehr gewachsen sind. Das heisst, dort haben wir Wachstum auch verloren. Und auf der anderen Seite in einem Bereich, dort haben wir nicht mehr können wachsen, weil wir unsere neuen Anlagen, die wir zwischenzeitlich gebaut und auch eingeweiht haben, haben wir letztes Jahr noch nicht in Betrieb gehabt.
Also ihr hättet mehr Arbeit gehabt, als das ihr tatsächlich können ausführen. Das ist dann eher in der im Isolationsbereich
das der Fall. Das ist richtig. Ja, in diesem Bereich hätten wir deutlich mehr können wachsen, aber wir haben die Anlagen nicht gehabt, um die Produkte produzieren. Da haben wir jetzt eine neue eingeweiht in Rapperswil.
Rückblickend, wenn Sie sagen, wir sind an unsere Kapazitätsgrenzen gestossen, ist das allenfalls auch ein Entscheid gewesen, wo zu spät gekommen ist, um da zu investieren? Also sind Sie da selbstkritisch und sagen, wir hätten früher noch müssen, in diesen Sektor investieren und die Anlage früher einweihen, dann hätten wir mehr können wachsen können?
Auch wenn ich gerne selbstkritisch bin, aber ich glaube, da hätte man tatsächlich nicht können früher investieren können, Der Boom im Electrical-Markt, also der weltweite Drang, immer grössere und komplexere Stromnetze herzustellen und damit auch immer grössere und komplexere Trafos zu verlangen vom Markt, der wiederum uns als Zulieferer begünstigt, der ist relativ zackig gekommen. Wo wir das gesehen haben, dass wirklich die Märkte dermassen viel mehr Material verlangen, haben wir nachher auch sofort investiert und haben damals ja eben auch den Entscheid gefällt, in der Schweiz zu investieren, wieder mal für eine sehr grosse Anlage. Das war ja 60 Millionen Investition, also etwas Grösseres. Und das sind auch Maschinen, wo man nicht einfach von Stangen kaufen kann. Das hat eine gewisse Zeit gebraucht, bis man das installieren konnte.
Ja. Jetzt sieht man schon, wenn man immer so von der Krise redet, dann stimmt das jetzt in Bezug auf Ihr Unternehmen überhaupt nicht. Also bei Ihnen kann man eigentlich sagen, Sie führen im Moment wie zwei Unternehmen, zwei Bereiche. Der eine, der floriert, Sie haben es gesagt, da könnten Sie fast mehr produzieren, als Sie überhaupt in der Lage sind. Der andere, der steckt tief in der Krise. Schauen wir uns mal an, was Krise denn jetzt ganz konkret in Ihrem Fall heisst, Sie haben vorher gesagt, Automobilindustrie, wo Sie ein wichtiger Schweizer Zulieferer sind, der ist wirklich quasi vom einen Tag auf den anderen ein Loch abgegangen. Wie muss man sich das vorstellen? Kommen Sie da irgendwann ein Telefon über vom Zuständigen von diesem Bereich, der sagt, Frau Giudi, jetzt ist Alarm, jetzt geht gar nichts mehr? Oder wie kommt das?
Also in so Situationen bekomme ich schon nicht mehr das Telefon, sondern da steht jemand in der Tür und sagt,
wenn es ernst ist, dann müssen wir
zusammen reden, wir haben das Problem. Das ist schon so gewesen. Wir haben natürlich gewusst, dass die Weltwirtschaft Schaden nehmen wird. Mhm. Wir haben aber nicht gewusst, was kommt. Und in der Automobilindustrie ist das so, dass sehr kurzfristig sie einfach die Abrufe zurückgegangen. Das heisst, unsere Werke haben plötzlich gewusst, Werke in der Schweiz oder in Deutschland oder auch in Amerika, dass sie jetzt einfach nicht mehr so viel liefern können, sondern sehr viel weniger. Und zwar eigentlich von Monat zu Monat. Mhm. Das heisst, ich würde sagen, Anfang September haben wir noch nicht gewusst, wie schlimm der Oktober aussieht. Das ist wirklich gerade, wie man so schön sagt, das Loch ab. Ja. Und so ist das geblieben und so ist das eigentlich bis heute weitergegangen. Also,
in so einem Moment, wo man Ihnen gesagt hat, das sieht schlecht aus, das wird immer noch schlechter. Was sind denn die Entscheide, die Sie in so einem Moment fällen müssen oder welche Entscheide haben Sie gefällt?
Die Sachen sind natürlich vorgedacht gewesen, nicht nur von mir, sondern auch von meinen Kollegen. Wir haben uns da mal unterhalten und sicher, es ist am Schluss an mir gelegen, einfach die sehr bitteren Entscheide zu fällen. Also, tun wir noch ein bisschen warten, hoffen wir auf Besseres oder müssen wir einen Weg gehen, wo wir müssen, das eine oder andere Werk schliessen, wo wir müssen die einen oder anderen Strukturen verändern, kleiner werden. Wir haben zwei Bereiche haben wir in einem Unternehmensbereich zusammengelegt.
Also Sie haben in Eneda, Kanton Glarus, dort haben Sie müssen Entlassungen bekannt gegeben. Das war das eine Werk, das Sie dann mit Rütti Zürich zusammengelegt haben. Die Betroffenen, die ihren Job verlieren, können Sie damit rechnen, dass Franziska Giudi Ihnen selber das sagt? So quasi von Angesicht zu Angesicht? Oder wie wird das kommuniziert?
Grundsätzlich leitet die Holding und nicht ein einzelner Geschäftsbereich oder ein einzelnes Werk. Aber in diesem Fall, das war die erste Werksschliessung, die wir gemacht haben. Und auch die ganze weitere Information, weitere Schliessungen, die wir noch gemacht haben in Rapperswil, das habe ich selber gemacht. Weil ich kenne die Leute, dass sie gute Teams waren, dass sie Unternehmen, die uns und mir viel bedeutet haben. Jedes Unternehmen in unserer Gruppe bedeutet mir etwas, das ist klar, aber die sind auch noch gerade da in der Schweiz und da habe ich das Gefühl gehabt, das will ich selber machen. Ich glaube, es war auch für die Leute auch so ein bisschen ein Zeichen von vielleicht Wertschätzung, dass sie das auch direkt von mir hören.
Man hat in der Zeitung nachher können lesen, dass sie Tränen in den Augen hatten. Mit was für Gefühl sind sie dort vorne gestanden? Ist das Mitleid mit diesen Leuten? Ist es Scham, dass man es nicht verhindern konnte? Eine gewisse Hilflosigkeit, weil man halt einfach auch Opfer ist von gewissen wirtschaftlichen Umständen? Oder mit was für Gefühl steht man dort?
Also ich meine, Unternehmer sein und das Unternehmen leiten, das ist nicht immer nur lustig. Man muss Entscheide fällen, die manchmal eben nicht nur Wachstum sein oder grösser werden oder Geld verdienen, sondern eben auch kleiner werden, negative Sachen halt, die man nicht gerne macht. Aber in so einem Fall ist es mir weniger darum gegangen, dass ich Scham hatte oder Unsicherheit. Ich wusste, dass ich muss machen für das Unternehmen. Wir wussten, dass wir da ein Werk zu viel haben, das keine Arbeit hat. Was mir dort wehtan hat, sind die Leute, das waren gute Leute gewesen, gute Teams, die Leute hätten für ihr Werk und die Art, wie sie das Werk geführt und die Leistung erbracht hätten, hätten sehr gut weiter bestehen können. Und mir jetzt wirklich sehr leid, da müssen ihnen sagen, dass wir jetzt da für sie keine Arbeit mehr haben. Und das ist so, dass sie Tränen in den Augen hatten, aber die sind bei mir auch gekommen, weil ich auch gesehen habe, dass viele von den Mitarbeitern natürlich auch Tränen hatten. Also wir haben da, das hat sicher uns alle gleich betroffen.
Sie haben 2001 den Chefposten übernommen, dort von Ihrem Vater. Weidmann ist nämlich ein Familienunternehmen. Dann 2002, 2003 sind Sie auch schon in eine sehr schwierige wirtschaftliche Phase reingekommen. Wenn Sie jetzt zurückschauen, die Erfahrungen von dieser Krise dort mal, lassen Sie sich vergleichen oder vielleicht sogar adaptieren auf die Erfahrungen, die Sie jetzt machen?
Ich kann nicht direkt vergleichen. Die Krise, die wir jetzt drin sind, ist ganz, ganz eine andere und viel umfassender. Aber ich habe sicher ganz am Anfang von meiner Führungstätigkeit als CEO habe ich gelernt, dass man in Krisen etwas machen muss, dass es die Krise gibt und dass man sich möglichst im Vorfeld auch immer überlegen muss, wie man dann vorgeht. Meistens, wenn es anfängt zu brennen, ist es zu spät, um cool zu überlegen, dann muss man handeln. Also muss man sich im Vorfeld, und das habe ich damals in dieser ersten Krise gelernt, dass man möglichst im Vorfeld sich schon überlegen muss, was macht man denn, wenn es mal wirklich brennt, oder? Natürlich, die Hektik ist immer noch gross und man macht vielleicht Sachen dann sehr schnell, aber man hat sich schon mal überlegt, durch welche Tür gehe ich raus, welche Schuhe lege ich an und nehme ich das Fotoalbum mit oder nicht, wenn es eben brennt. Oder? Haben wir schon mal die Gedanken gemacht. Und das ist jetzt, in dieser Krise sind wir ein bisschen, würde ich sagen, besser vorbereitet gewesen. Denn zum Glück ist es so, die Unternehmenskrise, die wir jetzt drin sind, die ist schon sehr, sehr gross.
Eine Krise zeigt zum einen die Schwäche der eigenen Unternehmung, wo man vielleicht nicht so gut aufgestellt ist, aber sie zeigt manchmal auch die Schwäche von einem selber. Haben Sie auch eigene Schwächen an sich selber gespürt oder spüren Sie die jetzt?
Ja, sicher. Ich meine, man kann immer noch mehr vorausplanen. Nicht im Sinn von wissen, was man denn genau macht, aber einfach sich noch mehr auf mögliche und schlechte Alternativen vorbereiten oder die mal durchdenken, dass man die eben im Moment besser vorbereitet ist. Das habe ich gelernt, das muss ich noch mehr machen. Und das mache ich im Moment auch ganz bewusst, mir Szenarien vorstellen, die mir Übelkeit verursachen. Aber ich muss mir die einfach vorstellen, um zu schauen, wenn so etwas eintreffen würde, was würde man denn machen? Und das mache ich jetzt, da warte ich nicht, bis die Krise dann kommt oder noch schlimmer wird, als jetzt schon ist. Mhm. Ich glaube, solche Sachen, das habe ich gelernt, dass ich es das machen muss. Das Zweite ist, über die Zeit habe ich auch gelernt, dass man sich muss von Leuten trennen muss, auch wenn die einem lieb sind, auch wenn die in gewissen Zeiten vielleicht einen guten Job könnten machen, aber in Zeiten vor einer Krise sind es vielleicht nicht die richtigen. Dann braucht man vielleicht andere Leute.
Also das heisst, Sie schauen auch Ihren Führungsstab immer wieder ganz genau an und sagen, welche Fähigkeiten brauche ich jetzt? Und allenfalls muss dann halt einer über die Klinge springen. Haben Sie das jetzt auch schon in dieser Krise auch schon müssen so durchziehen?
Ja, das ist es. Das ist tatsächlich so, dass es in schwierigen Zeiten, in Krisenzeiten, in Restrukturierungszeiten, braucht es andere Eigenschaften. Es gibt sicher auch Führungsleute, die hervorragend sind, das Unternehmen in ihrer Wachstumsphase zu begleiten. Aber die gleichen Leute haben vielleicht wie nicht der Mumm, der Biss, so, vielleicht auch die Härte nicht, ihre Restrukturierung nach die Massnahmen zu treffen. Und Restrukturieren heisst immer auch, dass man Arbeitsplätze abbauen muss und notfalls eben Leute entlassen. Und das ist etwas, das natürlich auch zu tun hat mit dem menschlichen Schicksal, aber auch, dass man muss gewisse Macht aufgeben muss. Also man hat weniger Leute, kann man diesen Job noch machen mit weniger Leuten? Ist mir denn noch jemand? Das sind vielleicht Fragen, die nicht alle Führungskräfte sich gerne stellen.
Sie sind auch Vizepräsidentin von der Industrie- und Handelskammer St. Gallen Appenzell. Wie ist es eigentlich so unter Unternehmer? Redet man da oder redet die offen über das Problem in ihren eigenen Betrieb? Und wenn ja, was sind das so für Probleme, die Sie jetzt im Moment am häufigsten davon hören?
Ja, das Thema von Offenheit, das ist individuell. Ich glaube, jeder geht mit dem anders um. Es gibt Leute, die gerne miteinander reden und andere halten sich zurück. Ich finde es gut, wenn man von anderen hört, was sie machen. Ich glaube, grundsätzlich sehen wir, wie gesagt, dass wir müssen Stellen abbauen oder schon Stellen abgebaut haben. Werk verkleinern, Investitionen stoppen, das ist sicher noch ein Thema. Heute, wo man sich auch immer muss überlegen muss, habe ich denn noch die Mittel, um so eine Investition zu finanzieren. Mhm. Das Problem ist sicher auch, Finanzierungen zu bekommen. Das ist etwas, was wir allgemein hören und untereinander diskutieren.
Darf ich da gerade noch schnell einhängen? Das wäre so das, Cash is King, oder? Dass etwas vom Wichtigsten ist, dass man überhaupt noch liquid ist. Und da hat man jetzt viel gehört sagen, dass es eine Kreditklemme gibt. Also, dass es viele Unternehmen gibt, die von ihren Banken keinen Kredit mehr bekommen, um gewisse nötige Sachen zu finanzieren. Ist das in Ihren Augen ein Problem, dass da die Banken vielleicht diese Funktion, eben gesunde Unternehmen auch weiter zu stützen, ein bisschen zu wenig übernehmen?
Ich bin nicht Banker und ich mache mich nicht über das Geschäft der Banken auslassen, das wäre vermessen. Aber es ist so, dass wir nicht unser Unternehmen, glücklicherweise nicht, aber andere Unternehmen, dass wir in der Industrie Probleme haben, Kredit zu bekommen, vor allem wenn es um grössere Kredite geht. Das ist zum Teil von Banker. Ich rede da zum Beispiel über ein Statement von der Zürcher Kantonalbank, ist das auch schon so bestätigt worden. Ist einfach Fakt im Moment. Das ist schwierig. Für uns, natürlich ist für alle von uns, ist Cash King, denn im Moment ist es sehr, sehr schwierig abzuschätzen, was wir auch vom Markt bekommen. Wir mögen zwar vielleicht noch Produkte verkaufen, aber ob wir das Geld noch wieder einsammeln können, was uns zusteht, also ob uns dort unser Kunde noch zahlen kann, das ist nicht immer gegeben. In der jetzigen Zeit, da verändern sich Sachen manchmal sehr schnell. Das ist richtig. Und das Problem eines Unternehmens fängt dann an, wenn es eben langsam kein Geld mehr hat. Oder?
Wie sieht es denn aus, der Arbeitsalltag, jetzt in Zeiten der Krise? Hat er sich für Sie total verändert? Also kann man sagen, Sie müssen mehr reisen, es gibt mehr Sitzungen, es gibt mehr Stress, es gibt längere Arbeitstage?
Nein. Ich arbeite immer etwa gleich.
Viel?
Das, was ja, klar. Ich arbeite auch gerne. Um das geht es nicht. Ich reise eher weniger im Moment, als ich auch schon gereist bin. Das ist richtig. Und wenn, dann sehr kurzfristig.
Ja. Warum das?
Kurzfristig, ja, weil eben, Problem, für die muss ich ja meistens reisen, die sind nicht planbar und die passieren. Und dann muss ich schnell gehen. Ja. Oder mal schnell zu einem Kunden, der mich will sehen, quasi zum Beispiel eine Versicherung haben, dass unser Unternehmen noch in Zukunft weiter wird bestehen. Da muss dann schon der Chef hin, um das mitteilen. Solche Sachen. Aber sonst, glaube ich, ist die Arbeit vielleicht ein bisschen anders. Ja, wir tun weniger Wachstum planen und Investitionen als viel mehr Leute. Ich kann nicht sagen, Leute beruhigen, aber vielleicht Leute die Gewissheit geben, dass wir mit unserer Strategie und mit unseren Kundenbeziehungen weiterhin werden können bestehen. Es ist klar, dass so eine Krise viel Unsicherheit auslöst im Unternehmen. Und darum ist auch wichtig, dass ich viel mit den Leuten rede und da bin für Fragen, für kleine Problemlösungen, die sie einfach hören wollen, wenn ich über die denke.
Stell mir das noch schwierig vor. Sie sind ja auch in einer Situation, wie alle anderen auch in der Wirtschaft, wo sie eigentlich selber nicht recht wissen, wie sich das noch wird entwickeln. In dem Zustand, von, wir stehen eigentlich alle im gleichen Nebel, aber es ist Franziska Giudi, weil sie ist die Chefin, die muss sagen, da geht es durch und jetzt alle mir nach. Wie sicher sind Sie da selber, dass Sie recht haben, dass Sie auf dem richtigen Weg sind?
Ja, ich weiss nicht, ob man in so einer Situation überhaupt recht haben kann. Oder ob ich überhaupt in einer Situation einfach könnte recht haben könnte. Was ich versuche zu machen, ist eine Richtung vorzugeben. Einfach weil, wie dir sagt, jemand muss eine Richtung vorgeben. Und ich überlege mir gut, natürlich zusammen mit meinen Kollegen. Ich bin ja da nicht alleine, sondern habe sehr gute, sehr fähige Kollegen um mich herum, dass wir überlegen, was wir machen. Und dann muss einfach einer gehen. Wie ein Bergführer, wie ein Schiffsführer. Einer muss sagen, so. Und schauen, dass die anderen mehr oder weniger, der Blausch kann man nicht sagen, aber Interessen und Commitment haben, den Weg weiterzugehen. Und vielleicht ist es der falsche Weg, aber ich glaube, es ist gescheiter, man geht den Weg und man geht ihn zügig und man gibt den Leuten das Vertrauen, dass das der richtige Weg ist, als dass man umeinander irrt im Nebel.
Oder Sonnenstrahl. Schau du voller Umarten, wachsen die dunklen Schatten. Die Sonne auf den Bergen noch steht. Oh, wie sie Gletscher so rot. Oh, wie sie Gletscher so rot. Schau der oben am See, Heime zu wendet sich zu viel. Loset wie die Glocke, die schöne, freundlich im Moos uns ertöne. Kühe glüht unsere Lust, tut es so wohl in der Brust. Tut es so wohl in der Brust. So frien, seht er am Nebel dort stolz. Sternli, Gott grüß dich, wie Gott. Sternli, Gott grüß dich, wie Gott. Das seht ihr gar gut. Hätt ihr nicht Gott in der Hut? Frieden.
Vater von allen. Lass dein gewiss Wärli nicht fallen. Vater im Himmel, der wacht. Sternli, lieb Sternli, gut Nacht. Sternli, lieb Sternli, gut Nacht.
Ein traditionelles Schweizer Volkslied, «Schauen von Berg und Tal». Franziska Giudi, sie hat mir auch währenddem, dass es gelaufen ist, gesagt, dass sie wirklich, das bedeutet Heimat für sie. Was für Bilder haben sie denn, wenn sie das Lied hören?
Ja, das ist Erinnerung an Kindheit, Thunersee, Blümisalp, Sonne, die runtergeht. Und wir haben selber gesungen mit der Mutter so am Abend. Das ist so die alte Tradition. Wir haben einfach aber dort das Bild von dem schönen Land. Es, noch heute immer, wenn ich ein Lied höre, das ist wirklich die Schweiz und das ist Glück und das ist Kindheit, Berge.
Heile Welt, ja. Fast ein bisschen.
Grosseltern, das hat mit dem etwas zu tun.
Ja, also sehr ein emotionales Stück Musik. Franziska Giudi, Sie mussten nicht allein singen, Sie haben mit der Mutter gesungen, Sie haben aber auch noch drei Brüder gehabt, sind mit drei Brüdern aufgewachsen. Ich habe es vorher schon gesagt, die Vico, also die Weidmann-Gruppe, das ist ein Familienunternehmen. Ihren Vater war ihr Vorgänger gewesen. Erstaunlich war es für viele Leute, dass wenn ein Vater, ein Unternehmer, drei Söhne hat und eine Tochter, dass es dann die Tochter ist, die eben das Industrieunternehmen übernimmt und weiterführt. Wie ist es zu dem gekommen?
Das war ein längeres Auswahlverfahren, geleitet von unserem Verwaltungsrat.
Also das ist
bitte?
Ja, das war nicht so, dass von Anfang an, wieso manchmal heisst ja, der Älteste, der muss es dann machen, dass da jemand einfach bestimmt worden ist, sondern da hatten quasi alle vier die gleichen Chancen gehabt.
Gut, also drei von uns im Unternehmen waren und man hat da offenbar auch externe Möglichkeiten angeschaut und aus bestimmten Gründen, auch in Absprache mit meinen Brüdern, haben wir nachher die Lösung gefunden. Und ich hoffe, sie verhebe.
Was war es, wo Sie selber den Ehrgeiz hatten, um zu sagen, ich möchte das probieren, das will ich machen?
Ich wollte immer irgendetwas selber leiten, etwas aufziehen. Ich war ursprünglich mal Anwältin und ich habe einfach gesehen, ich will nicht nur beraten, sondern ich will irgendetwas, etwas ganz Kleines, aber irgendetwas mal selber gestalten können, ein Unternehmen haben. Ich will mit Leuten zu tun haben. Ich hatte das Gefühl, ich könnte Leute führen. Und ja, da hat sich für mich die Chance gegeben. Für mich war das wirklich eine Chance. Absolut gar keine Pflicht, sondern wirklich eine Chance. Ich habe das auch schon gesagt und ich stehe zu dem. Das war der Traum von meinem Leben, so etwas zu machen. Und ich glaube, wenn man jetzt vor einen Traum stellt, dann habe ich die.
Aber ich glaube, das ist etwas vom Schönsten, was man kann sagen über den eigenen Beruf, dass man wirklich einen Traumjob verwünscht hat. Also vom Vater haben Sie die Firma übernommen. Was haben Sie von der Mutter mitbekommen?
Ja, bestimmt das, was es auch noch braucht, um so einen Job zu machen. Das ist eine gewisse Disziplin, sicher oder Optimismus. Wobei das sind beide von meinen Eltern haben, sicher den Optimismus. Aber die Idee von Mutter, die immer gesagt hat, lass es, kannst schauen, das kommt alles gut. Und also das optimistische Führen, ich glaube schon, dass ich das mindestens auch von ihr habe. Und sicher auch die gewisse Art, mit Leuten umzugehen, Freundlichkeit, Anstand, Wertschätzung, das hat sie uns sicher mitgegeben als Kind.
Es hat einmal eine Umfrage zum Thema Unternehmergeist, ob man das lernen können oder ob man das quasi einfach mitbekommen müssen. Sie haben gesagt, Sie haben eigentlich den Willen immer gehabt, selber etwas anpacken, selber etwas können bestimmen. Also offensichtlich haben Sie den Unternehmergeist. Und als Grundlage, was für Fähigkeiten muss man denn haben als richtiger Unternehmer, haben die Leute bei dieser Umfrage gesagt, Leistungswille, Punkt 1, Punkt 2, Kreativität, Punkt 3, Risikobereitschaft.
Kreativität, das hat mich sehr gewundert, dass das so prominent genannt wird. Die anderen beiden leuchten mir noch eher ein. Warum ist Kreativität so wichtig? Vielleicht wo in Ihrem Beruf brauchen Sie?
Ja, vielleicht Kreativität im Sinne von immer wieder Neues ausdenken. Möglichkeiten zu finden, in einer schwierigen Situation etwas daraus zu machen. Vielleicht auch die Möglichkeit, die Leute richtig einzusetzen. Ich glaube, das ist sehr wichtig als Unternehmer. Man hat ja nicht so und so viele Leute und wir haben immer wieder andere. Wir wollen möglichst mit den Leuten arbeiten, die gerne für unser Unternehmen tätig sein wollen, die ein Commitment abgeben. Aber da muss man vielleicht manchmal kreativ sein, die am richtigen Ort einzusetzen.
Was mich auch noch interessiert ist, in der gleichen Umfrage hat es geheißen, ja, in der Schweiz sei der Unternehmergeist leider ein bisschen an einem kleinen Ort und so, das müsste eigentlich besser werden. Und natürlich in den USA und in Japan sei der Unternehmergeist viel besser, ganz anders. Sie kennen zumindest die USA sicher gut. Was unterscheidet denn die Unternehmertypen in anderen Ländern so vom Schweizer traditionellen Unternehmer?
Ich meine, das hat zu tun mit der Möglichkeit, Risiko zu nehmen. Als Unternehmer muss man können Risiko nehmen. Ich meine, ich bin sehr lang verantwortlich für das, was ich mache. Ich muss das Risiko aber auch immer selber tragen. Und ich glaube, in Amerika, das ist mir aufgefallen, da tut man kleine Kinder, Schüler, tut man so anhalten, irgendwie etwas zu probieren, eben ein Risiko zu nehmen, möglich. Und ihnen die Möglichkeit geben, dass sie vielleicht scheitern. Und das ist okay. In Amerika hat man immer gesagt, just try it, also probier es, komm, mach nochmal. Und wenn es nicht gegangen ist, hat man gesagt, aber vielleicht kannst du es das nächste Mal. Und ich habe das Gefühl, bei uns ist oft ein bisschen das, einer, der scheitert, einer, der mal etwas nicht richtig bringt, weil er eben ein Risiko genommen hat, der wird dann wie ausgelacht. Und vielleicht fällt das bei uns schon bei den Kindern an, dass man sagt, da mach das nicht, das kannst du nicht so gut. Statt nicht zu ermuntern, doch, probier. Vielleicht sind wir nicht so risikofreudig, wir Schweizer. Mhm. Vielleicht haben wir auch darum so viele Versicherungen bei uns, dass wir alles immer absichern wollen. Aber das Leben ist jetzt mal ein Risiko und ich glaube, das ist ganz wichtig, wenn man Unternehmer sein will.
Ja, wann haben Sie den letzten Fehler gemacht, die sie selber findet, just try it, aber das ist in die Hose.
Oh, Fehler. Mache ich jeden Tag.
Ah, gut, also sie gönnen sich Tag, Fehler. Natürlich. Sie haben nicht das Gefühl, sie müssen unfehlbar sein, gerade in diesen schwierigen Zeiten.
Nein, im Gegenteil. Ich glaube, das ist etwas, was ich muss können. Ich muss ja, wenn ich Risiko eingehe, muss ich wissen, dass ich dort auf die Nase fallen kann. Und dann muss ich wissen und vor allem wahrscheinlich Selbstvertrauen haben, dass ich dann wieder aufstehen und weitergehen kann. Vielleicht habe ich halt die blutige Nase, aber ich kann ja wieder aufstehen und weitergehen. Und irgendjemand hat mir vielleicht ein Kleenex für meine Nase. Also ich gehe davon aus, dass ich ja nicht ganz alleine meinen Weg gehe, sondern immer so und so viele Kumpanen daneben haben, die da mit mir mitziehen. Mhm.
Sie haben beruflich ganz viel zu tun, von dem haben Sie jetzt schon erzählt. Es gibt aber auch doch noch zwei, drei private Vergnügungen, wo ich bei meinen Recherchen über Sie drauf gestossen bin. Sie sind im Stiftungsrat von der Zürcher Filmstiftung. Ist das eine geheime Filmleidenschaft von der Franziska Tschudi oder ist das einfach eine gute Gelegenheit, das müssen Sie ja auch, oder? Vitamin B, sich mit Kultur und Politik kuchen, zu vernetzen?
Nein, also Vitamin B da. Nein, es ist tatsächlich so, dass ich sehr gerne Film habe. Da bin ich einfach wie die Jungfrau zum Kind gekommen. Der Ledergerber hat mich vor x Jahren, als die Filmstiftung gegründet wurde, angefragt, ob ich würde für sie so ein Mandat wahrnehmen. Und ich habe das gemacht. Ich bin der Einzige in dem Führungsgremium, wo weder Politiker ist, noch wirklich mit Film etwas zu tun hat, vom Arbeiten her. Aber was ich sicher tue, ist, ich sehe extrem gerne Filme, alle möglichen Filme, auch Doc-Filme. Mich interessiert das Metier sehr. Natürlich, es geht alles einher, wie meine Leidenschaft für Lesen. Also Lesen, Film, kann auch Radio sein, natürlich, das ist etwas, was mich schon sehr interessiert.
Ist das auch so ein bisschen der Ausgleich, den Sie finden zu Ihrem anstrengenden Berufsleben?
Ja, das ist einer. Der andere Ausgleich ist sicher Sport. Das andere, ja. Sicher Sport. Und
wir reden nachher darüber, über Ihren Sport. Hören Sie jetzt noch ein Stück Musik. Und zwar kommt das Stück von Leonard Cohen, «Bird on a Wire». Was hat das Stück für eine Geschichte?
Ja, das Ist sehr ein wichtiges Stück für mich als junge Frau, wahrscheinlich auch noch halber Teenager, aber junge Frau, Studentin und auch später. Und das hat so den, ich höre es immer noch sehr, sehr gerne und mich sehr gefreut, letzten November können das Leonard Cohen-Konzert gehen, wo er es auch wieder gesungen hat. Es hat dort die Ziele drin, «I tried in my way to be free». Und das war immer so mein grosses Ziel, frei zu sein. Ich bin vielleicht nicht so frei, wie ich es gerne wäre, aus verschiedensten Gründen. Aber so die Sehnsucht, eben, können frei zu sein, das ist sicher irgendwo immer da gewesen. Und darum gefällt mir das Lied sehr gut.
Also das Ziel, irgendwann eben wirklich mal alles können zurücklassen und vielleicht einfach mal ein Jahr lang, zwei Jahre lang oder auch länger etwas ganz anderes machen. Haben Sie das manchmal so vielleicht kurz vor dem Einschlafen?
Ja, wieder mal mehr Ferien zu machen oder irgendwie spannende, längere Reise zu machen. Ja, das habe ich schon. Also grössere Distanzen mal zu bewältigen, doch, das habe ich. Aber die Idee, dass ich jetzt ganz etwas anderes machen würde, ja, das habe ich eigentlich sehr selten. Ich mache das gerne und ich habe, wie gesagt, einen wunderbaren Beruf und ein wunderbares Leben, das ich drin sein kann. Und da bin ich glücklich, dass ich das so leben kann.
Like a bird on the wire, like a drunk in a midnight choir, I have tried in my way to be free. I have saved all my ribbons for thee. If I have been unkind, I hope that you can just let it go by.
Das ist der Leonard Cohen, Bird on a Wire. In dieser Woche geben wir der Schweizer Wirtschaft einen Namen, eine Stimme, ein Gesicht. Namen und Stimme von der Franziska Giudi, von unserem Fokusgast, haben wir schon kennengelernt. Beim Gesicht oder bei der Physis muss ich jetzt wahrscheinlich ein bisschen nachhelfen. Also sie sieht sehr jung aus, so wie sie vor mir sitzt. Ist nicht einfach geschlimmert, sondern ist es so. Man würde sie sicher jünger schätzen als die 50, die sie ist. Von der Anlegung her sehr klassisch, weißes Oberteil, schlichte schwarze Hosen, so Typ Managerin, kurze Haare, sehnige Figur und Marathonläuferin, habe ich gelesen. Und jetzt sind wir beim zweiten Ausgleich von Franziska Giudi, was sie vorher gesagt haben. Marathonläuferin, das entspricht jetzt wirklich also einem Klischee von dieser Topmanagerin, die nicht nur im Beruf alles gibt und an Grenzen geht, sondern auch noch sportlich möglichst viel leiden will. Warum ist Marathon eine Sportart, die Ihnen zusagt?
Ja, ich bin nicht immer Marathonläuferin gewesen. Ich hatte als Kind Asthma gehabt und dann als Erwachsener wieder und mal einen sehr schlimmen Anfall und habe aus dieser schlimmen Krankheitserfahrung habe ich gelernt, rennen. Und dann habe ich immer ein bisschen mehr gerannt und habe als Kind, wo wirklich keine 100 Meter rennen konnte, wo schlecht war im Turnen und wo ich mich auch immer geschämt habe dafür, habe ich plötzlich gemerkt, hey, ich kann etwas machen mit meinem Körper. Und habe es immer wirklich ausgedehnt und ein bisschen anders gemacht, habe nachher mal mit Mitte 30 wirklich gelernt, Bergsteigen. Und habe einfach auch gemerkt, mit dem Rennen, das ist so ein guter Ausgleich. Ich bin draussen, bei der Natur, wo mir, je älter ich werde, mehr und mehr sagt, da bin ich gerne dort. Ich renne auch nicht eigentlich auf einem Laufband, ich gehe eigentlich, wenn es irgendwie geht, raus. Und dann habe ich gemerkt, dass ich vor allem kann kombinieren kann, neben Bergen und Rennen und Bergläufe machen. Das mache ich aber nicht vergiftet. Also ich trainiere nicht mehr wie eine Verrückte für den ersten Marathon. Und die ersten paar Marathons habe ich das müssen machen. Aber jetzt tue ich mehr einfach. Ich gehe rennen, wenn ich will. Und ich glaube, ich werde auch nicht mehr so viel so Marathon machen. Eher Bergsachen. Also ich bin nicht vergiftet, aber ja, es hat mir viel und es hat mich auf einem Weg begleitet, wo ich gemerkt habe, ich kann mit dem Körper mehr machen, als ich früher gedacht hätte. Ich glaube, die Art Disziplin ein bisschen zu üben, das ist mir sicher zu gut gekommen nachher im Job.
Also es hat auch etwas mit Selbstbewusstsein wahrscheinlich auch zu tun, dass man die eigene Leistungsgrenze so eben wirklich sehr körperlich zu spüren bekommt. Über die Wirtschaftskrise und ihren Umgang damit haben wir schon geredet. Jetzt reden wir in dem dritten Teil vom Fokus noch über eine andere Sorte Krise, die Sie auch durchlebt haben, nämlich eine persönliche, eine gesundheitliche Krise. Sie haben letztes Jahr einen Hirnschlag gehabt. 59. Früher hat man dem ein Schlägli gesagt. Wie ist das gewesen, Franziska Giudi? Aus heiter hellem Himmel gekommen, oder?
Ja, das ist so passiert. Ich war auf einem Flug von Bombay auf Zürich. Und es muss passiert sein, so auf dem Anflug irgendwann mal. Ich bin aufgewacht und habe noch versucht, mich ein bisschen frisch zu machen vor dem Ankommen. Bin zurück in Sitz und dann weiss ich eigentlich nicht mehr so wahnsinnig viel, außer dass mir schlecht geworden ist. So und ich mich versucht loszugurten oder den Kopf angeschlagen habe. Also, weiss ich nicht mehr. Das ist dann irgendwie passiert auf diesem Flug, nach einem also langen Nachtflug. Das Blutgrinsel, wie das so passiert. Das ist offenbar ein Loch im Herz, das man später herausgefunden hat, ist das bei mir im Kopf. Hat dort verstopft einfach gesagt und hat das eben ausgelöst. Also, irgendwann bin ich aufgewacht im Spital. Oder ich war immer so ein bisschen benebelt, aber eigentlich ein Wecker geworden bin ich dann wieder im Spital nach Behandlungen. Und
dann hat man ihnen gesagt, das war ein Hirnschlag. Sie sind, so wie wir sie vorher auch gehört haben, oder zumindest im Berufsleben, bin überzeugt in der Agenda, wo ich an sieben Tagen schon ganz viele Punkte und die nächsten sieben Tage auch. Aber ich nehme jetzt nicht an, dass das Erste ist, wo man sich Sorgen macht drum, oder wenn man realisiert, was jetzt mit einem passiert ist. Was war das Erste, was Sie sich überlegt haben oder wo Ihnen vielleicht Angst gemacht hat?
Ja gut, das Erste, was ich gemerkt habe, ist das war ja früh am Morgen. Nach den Untersuchungen habe ich plötzlich gemerkt, dass ich nicht mehr reden kann. Ja. Dass ich ja nichts mehr sagen konnte. Oder so irgendein oder irgendeinen Ton von mir gegeben. Ich habe gewusst, was sie mir irgendwann mal habe ich gewusst, was sie mich gefragt haben. Also, wie ich heisse und was heute für ein Tag ist. Und ich konnte nicht sagen, für den Tag ist, aber ich wusste, es ist Samstag. Also ich sagte, hey, Montag, Dienstag bis Samstag habe ich genickt. So. Also habe ich plötzlich gemerkt, dass das wirklich etwas Dramatisches ist. Aber ich bin dann, sagen wir, das ist am Samstagmorgen passiert, bis am Nachmittag bin ich noch nicht so recht zweig nach den Untersuchungen. Und nachher habe ich, als ich zuerst mal wieder denken konnte, weiss ich noch, habe ich sie Brüder von mir gekommen, glaube als erstes, meine Eltern so. Und ich habe einfach gewusst, dass vielleicht bei mir das nie mehr wird gut sein. Ich habe jemanden kennt, der mir von dem erzählt hat, den ich sehr miterlebt habe, das geht, der Bruno Gehrig, bis vor kurzem noch Verwaltungsratspräsident bei der Swiss Life.
Genau, wo sie auch im Verwaltungsrat sind.
Genau, und ich habe gewusst, wie das gegangen ist. Und ich habe einfach ziemlich genau gewusst, was mit mir ist. Und ich habe gedacht, wow, jetzt kann ich auch nicht mehr reden. Ich habe auch gemerkt, eine Seite von mir hat nicht mehr recht da. Und nachher habe ich mir schon gedacht, ja, vielleicht ist jetzt das vorbei. Ich habe nicht das Gefühl, ich wäre ein anderer Mensch, aber ich habe gedacht, jetzt ist, ich weiss noch, wo meine Eltern gekommen sind oder kurz darauf ab, habe ich gedacht, werden sie wahrscheinlich müssen sie zur Kenntnis nehmen, dass ich diesen Job nicht mehr ausüben kann. Und ich habe schon überlegt, das passiert mit mir, wird jetzt da so als halbes Gemüse weiterhin müssen leben oder aber kann ich irgendwann mal wieder reden, kann ich wieder laufen, kann ich wieder ein normales Leben führen.
Sie sagen das alles sehr pragmatisch, hat jetzt das mit der Zeit zu tun, die seither vergangen ist und dass Sie wissen, dass es eigentlich alles wieder mehr oder minder gut gekommen ist oder ist das dort wirklich auch so, fast so der Zustand war von, ich muss es einfach akzeptieren, es nützt gar nichts, wenn ich mich jetzt da gross aufrege oder mich dagegen wehre?
Also, die mich kennen, sagen immer, ich sei ein ungeduldiger Mensch und so. Aber dann hatte ich wirklich das ganz klare Bild. Ich habe dann gesehen, ich dachte, das ist jetzt einfach so, du kannst es nicht ändern. Natürlich habe ich im Hinterkopf gewusst, dass ich alles und alles und alles machen werde, um wieder gesund werden oder besser werden. Aber wie weit das geht, habe ich dann noch nicht gewusst. Und ja, wirklich so wie eine Klasse hatte. Ich hatte nicht einmal grosse Angst. Ich habe mir nur gesagt, das ist meine Familie, das sind meine Leute, die nicht zu ihnen gehören, die sind da. Jemand, den ich sehr gerne hatte, oder die Leute, die ich sehr gerne hatte, sind alle in einer Art wie versammelt gewesen und ich wusste, da gehöre ich und was immer ist, ich werde das akzeptieren. Ich habe dann ganz klar auch gesehen, was das oder für mich so überlegt, dass ich, wenn ich nicht mehr arbeiten könnte, diesen Beruf nicht mehr ausüben könnte, dann wäre es halt etwas anderes. Ich habe dann für mich etwas gewusst, dass die Idee von einer Karriere oder von jemandem sein, dass das alles nicht so wichtig ist. Das Wichtige ist einfach, ich lebe, ich kann mich wieder irgendwie wieder auf die Beine kommen und ich habe eine Familie, ich habe einen Hort, ich habe eine Umgebung, die gut ist für mich. Und das hat mir eigentlich gelenkt. Mhm. Also ja, etwas auch gelernt über meine eigenen Werte und was mir wichtig ist im Leben.
Eben, das sagt man häufig, dass quasi der Moment von der Krise, dass der Prioritäten plötzlich ganz klar auf den Tisch legt und sie, die das Leben lang quasi geschafft haben, fast verheiratet wahrscheinlich mit dem Betrieb, auch gemerkt, was wirklich wichtig ist. Haben Sie denn darauf etwas geändert im Leben? Oder haben Sie das Gefühl, Sie haben sich selber einfach so verändert, dass auch wenn quasi die äußeren Umstände jetzt wieder die gleichen sind wie vorher, dass Sie gleich ein bisschen anders durchs Leben gehen?
Nein, ich glaube, ich habe nicht wahnsinnig viel geändert, sondern ich habe dann versucht, so schnell wie möglich wieder auf die Beine zu kommen. Wirklich alles zu machen, um wieder reden, schreiben, was halt da so angefallen ist. Selbstverständlich sofort wieder, wo ich konnte, wieder mich bewegen und rennen. Wir waren in einer sehr guten Klinik in Valenz und habe dort sehr viel Gutes mitbekommen. Natürlich. Mir ist vor allem wichtig, Wort und seitdem weiss ich das, was mir das Wichtigste ist im Leben. Und das ist, auch wenn das für mich sehr eine grosse Rolle spielt, der Beruf und die berufliche Tätigkeit und das Leben, das sich darum baut, also meine, die gesellschaftliche Bedeutung, die man natürlich bekommt, wenn man so ein bisschen bekannt ist als Unternehmer und so, dass mir das nicht wahnsinnig viel sagt. Das ist nicht das Letzte im Leben. Das ist etwas, was ich jetzt habe, aber wenn ich das nicht mehr haben könnte, würde ich nicht, hätte ich es nicht mehr. Es ist nicht das, was mich ausmacht. Ausmachen für mich sind Leute, die paar Leute, das sind wenige Leute im Leben, die mir etwas sagen. Familie, Freundeskreis, diese Sachen. Das ist mir wichtig. Wissen, wo ich angehöre. Und der Rest, das wird sich ergeben. Also, die Erfahrung habe ich mitgenommen. Das heisst, ich muss auch nicht mehr so... habe vielleicht ein bisschen mitbekommen, würde ich so sagen. Vielleicht habe ich mitbekommen, dass ich auf andere Sachen setzen, als wenn ich nach aussen scheine. Das ist mir gleicher geworden. Und ich weiss, dass ich viele Leute, die ich kenne, vielleicht vor den Kopf stossen, weil ich nicht mehr so viel verfügbar bin wie früher. Aber dass ich einfach nicht mehr so wahnsinnig viel mache. Überall, wo man mich auch noch braucht. Weil ich sage, mach lieber ein bisschen weniger.
Schauen ein bisschen mehr vielleicht auch auf sich selber in dem Moment. Körperlich, Symptome, gibt es noch etwas, wo Sie noch merken, wo Sie noch beeinträchtigen?
Ja, das merkt man jetzt vielleicht nicht so gut, aber natürlich habe ich immer noch ein bisschen Mühe mit Reden. Ich habe noch nicht das Gefühl, ich kann so reden, wie ich mal früher können reden konnte. Dass es Wörter gibt, die mir nicht in den Sinn kommen, aber oder dass ich Buchstaben falsch sage. Jetzt hat man es gerade gehört. Mhm. Kleine Sachen, dass ich vielleicht dass ich immer noch Mühe habe mit Schreiben. Dass ich Buchstaben verwechsle. Das ist kein Problem am Computer, natürlich nicht. Da kann ich sofort korrigieren. Aber wenn ich handschriftlich etwas herstelle, dann braucht das Zeit für mich. Das war früher so nicht. Und ich bin nicht mehr so Multitasking, wie ich früher das Gefühl hatte, in Six. Aber es gibt auch Leute, die sagen, das hat mit dem Alter zu tun. Dass wir das nicht mehr so machen. Also ich konzentriere mich mehr auf einzelne Sachen von dem, was ich machen muss.
Ja. Franziska Giudi, danke vielmals für das Gespräch. Sie haben es vorher selber gesagt, eben auch durch die Erfahrung von einer persönlichen Krise haben Sie Ihr Leben nochmal wie überdenkt, was ist wirklich wichtig. Das passt ja auch zum Motto von dem Swiss Economic Forum dieses Jahr, das heisst Rethink, also eben wirklich überdenken, was vielleicht einmal selbstverständlich war, sind das wirklich noch die richtigen Werte, wenn wir es auch in Zukunft so machen. Ich möchte Ihnen gerne drei Fragen noch stellen zum Schluss von dem Gespräch, Franziska Giudi. Wenn man Ihnen Ihre Arbeit, die in der WIKO, würde verbieten, ab morgen verboten, mit was würden Sie sich dann beschäftigen?
Ich hätte gerne wieder eine unternehmerische Aufgabe. Aber wenn ich jetzt so euch höre, würde ich auch ganz gerne einen neuen Job machen. Das mich jetzt auch noch gerne. Also irgendetwas mit Medien, mit so diesem Bereich.
Das ist wunderbar, da können wir nachher darüber reden. Vielleicht können wir Sie als Praktikantin mal beschäftigen. Zweite Frage. Wenn Sie die Garantie würden bekommen, dass es sicher klappt, welches Risiko würden Sie noch auf sich nehmen?
Dass es sicher klappt. Das Kind haben.
Ui, ja. Und auf was freuen Sie sich in dieser Woche am meisten?
Auf jeden Tag, der noch kommt.
Das ist der Fokus mit Franziska Giudi. Danke vielmals, sind Sie da gewesen. Danke für das Gespräch. Und für jeden Tag, der jetzt noch kommt, nicht nur in dieser Woche, wünschen wir Ihnen alles Gute. Franziska Giudi ist Unternehmerin, Chefin vom Technologieunternehmen WIKO Rapperswil. Und ihren letzten Musikwunsch, der kommt von der Katie Melua, heisst 9 Million Bicycles in Beijing. Schönen Abend wünscht Mona Fitsch. Thank you.
like the fact that I will love you till I die. We are 12 billion light years from the edge. That's a guess. No one can ever say it's true, but I know that I will always be with you. I'm warm by the fire of your love every day. So don't call me a liar, just believe everything that I say. There are 6 billion people in the world, more or less, and it makes me feel quite small that you're the one I love. Of the love that you give me every night. There are 9 million bicycles in Beijing. That's a fact. It's a thing we can't deny, like the fact that I will love you till I die. And there are 9 million bicycles. And you know that I will love you till I die.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs3.ch.